Cool, da verändert sich auch etwas in der Art und Weise, wie dieses Thema, was ja ganz normal ist, ja, dass es einfach ein bisschen weiter enttabuisiert wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, Tabus sind ja Sachen, die extrem tief sitzen. Und das Tabu der Periode, das ist ja Jahrtausende alt. Und da habe ich zu meinen gesagt, ich habe mir gestern übrigens überlegt, ich gründe eine Firma für Periodenunterwäsche. Und dann sagte die eine zu mir, ja, aber du kannst doch gar nicht nähen. Longevity, da geht es nicht nur darum, dass wir alt werden, sondern es geht darum, dass wir gesund alt werden.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Hallihallo und ein herzliches Willkommen hier beim Goodcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und mir deine Zeit schenkst. Heute wieder mit einer richtig tollen Gesprächspartnerin. Zu Gast ist heute bei mir Dr. Kathi Ernst. Dr. Kathi Ernst ist Gründerin und Geschäftsführerin von Uya. Uya macht Periodenunterwäsche. Und das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Ich hätte selber nicht erwartet, dass das Interview so spannend wird, aber mich hat es richtig gecatcht. Sie hat mich mit unterschiedlichen Sätzen richtig für das Thema begeistert. Kathi ist eine tolle Person, die viel Energie mitbringt. Wahrscheinlich auch, weil sie sich mit dem Thema Longevity beschäftigt, mit Langlebigkeit. Kathi ist ein mega fitter Mensch, sie geht laufen, sie arbeitet nach eigener Aussage im Grunde rund um die Uhr, hat daran aber richtig viel Spaß, sie hat eine Familie, sie kriegt jetzt ihr Leben einfach mega gut gemanagt und die Frage ist, wie schafft sie das, wie kriegt sie das alles unter einen Hut, super gesund zu leben und dann auch noch so ein krass erfolgreiches Unternehmen zu bauen. Es ist total spannend, ihr dabei zuzuhören, wie sie probiert für dieses Thema Periode, Menstruation, Frauenhygiene, Frauengesundheit, wie sie da probiert, auch das Narrativ zu ändern. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Podcast. Los geht's. Hallo Kathi, herzlich willkommen im Goodcast.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
War ein unvermittelter Einstieg jetzt. Ich habe einfach auf den Knopf gedrückt und angefangen.
Kannst du machen.
Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du besetzt mehrere Themen, die ich total spannend finde und ich muss selber aufpassen, wie wir das sortieren. Vielleicht stellst du dich ganz kurz einmal selber vor.
Okay, das ist spannend. Du wirst wissen, worauf ich den Schwerpunkt lege. Mal gucken. Okay, ich bin Kathi. Ich bin 42 Jahre alt. Ich habe 3 Kinder. Wir leben hier in Berlin zusammen mit meinem Mann und reisen aber sehr gerne, sind oft nicht hier. Ich habe vor jetzt fast 6 Jahren Uya gegründet. Das ist eine Female Empowerment Company, die innovative Produkte für die Bedürfnisse von Frauen herstellt. Man kennt uns wahrscheinlich am ehesten wegen unserer Periodenunterwäsche. Das ist ja so ein innovatives Periodenprodukt, was wir nach Deutschland gebracht haben. Und ich bin vom Hobby her Biohackerin, also bin total begeistert von den ganzen Themen Gesundheit, Longevity, langes gesundes Leben und habe da jetzt seit neuestem auch einen kleinen Podcast zu, der gut läuft. Und daher bin ich auf vielen Hochzeiten unterwegs, wie du schon sagst.
Okay, jetzt hast du selber keinen Schwerpunkt gelegt, jetzt muss ich den doch legen.
Genau.
Lass uns auch mit Uya anfangen. Mhm. Warum braucht es das?
Ja, also wenn ich vor 6 Jahren gucke, wo der Markt da so war, kann man, glaube ich, sagen, dass dafür, dass die Periode so viele Tage des Lebens einer Frau besetzt, ja, oder mit begleitet. Es sind ja jeden Monat so 5 bis 7 Tage, die eine Frau blutet. Und das macht sie so 25 Jahre lang ungefähr. Also zum Teil deutlich länger, zum Teil etwas kürzer. Je nachdem auch, wie oft man schwanger ist und stillt und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall mehrere Dekaden, ja, ihres Lebens blutet eine Frau sehr häufig. Und dafür war es echt erstaunlich, wie wenig Produkte es dafür gab. Ja? Und wenn man mit Frauen gesprochen hat, hat man gehört, naja, also als ich meine Tage gekriegt habe, hat mir meine Mama halt irgendwas in die Hand gedrückt und das nehme ich jetzt. Und ich habe mir da seitdem nie wieder Gedanken drüber gemacht. Also weder, ob die Produkte, die da waren, zum eigenen Leben passen, zum eigenen Alltag, zu den Ansprüchen davon, zum eigenen Komfort, aber auch nicht zu eventuellen, zum Beispiel Umweltaspekten davon, ja, also typische Binden und Tampons sind einfach auch riesige Quellen von Einwegmüll, ja, da kreieren wir jedes Jahr wirklich Müllhalden voll mit so Mikroplastik, weil die eben nicht nur aus Baumwolle bestehen, sondern sehr viele Plastikbestandteile auch haben, nicht nur die Verpackung, sondern auch das Produkt selber, das baut nicht ab, das wird halt nur zu Mikroplastik, was dann wiederum in unsere Gewässer reinkommt, in unser Abwasser reinkommt und es gab einfach sehr wenig nachhaltige Lösungen da. So, also weder für die Bedürfnisse der Frau, also wie hätte ich eigentlich gerne etwas, was mich begleitet, als auch für die Umwelt. Und es ging uns gar nicht darum, unbedingt zu sagen, jeder muss jetzt Periodenunterwäsche tragen, weil das ist jetzt so, weil das ist für die Umwelt besser und fühlt sich super an. Sondern es kann doch nicht sein, dass bei der Vielfalt an Frauen, die wir haben, auch die Perioden sind ganz unterschiedlich, wie stark die sind, wann die kommen, wie belastend die sind, wie viele Schmerzen man hat und so weiter, dass es nur so zwei Produkte dafür gibt. Das kann es doch einfach nicht sein. So. Und ich glaube, durch unsere Kommunikation rund um das Thema und durch die Produkte selber haben wir es einfach geschafft, dass eine deutlich größere Anspruchshaltung bei Frauen entstanden ist, dass sie nicht einfach passiv konsumieren, sondern dass sie selber hinterfragen, was brauche ich eigentlich für Produkte, wie ist denn meine Periode, brauche ich da etwas, was an besonders starken Tagen, das mir extra Sicherheit gibt, habe ich ganz viele Tage, die ganz schwach sind, wo ich eigentlich gar nicht so wirklich viel brauche und gar nicht so Müll kreieren will, aber etwas haben, damit keine Flecken auf meinen Hosen entstehen. Ja, also was sind eigentlich die Bedürfnisse von dieser Frau? Bin ich jemand, der in Situationen ist, zum Beispiel in einem OP-Saal, wo ich jetzt auch nicht weg kann, um kurz mal einen Tampon auszutauschen, weil ich gerade jemanden operiere? Oder
in weißer Hose.
In weißer Hose, oder? Genau. Oder Tennisspielerin, ja. Hat man häufig auch in Wimbledon, gab es die Diskussion ja jetzt dieses Jahr auch, dass es einfach krass ist, dass was wir da von Frauen zum Teil abverlangen, wenn sie dann zum Beispiel merken, ihr Periodenprodukt, was sie benutzen, hält gerade nicht, aber die können nicht weg. So. Und einfach da eine größere Selbstverständlichkeit zu schaffen, dass man da Ansprüche haben darf als Frau und auch einfach gucken kann, was für eine Kombination an Produkten einem da gut tut.
Ich finde es total spannend, ich bin auf dem Thema mit den Tennisspielerinnen gerade hängen geblieben, weil ich das so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Würdest du sagen, dass sich in den 6 Jahren, die du das jetzt machst, dass sich was verändert hat?
Ja, total.
Also auch in der Wahrnehmung der Menschen, ist das Thema anders präsent?
Ja, also ich würde sagen, in der Bubble auf jeden Fall. Also wenn man jetzt hier guckt, in Berlin, gerade in progressiven Kreisen.
Das ist im Übrigen verrückt. Ich musste einmal ganz kurz ins Wort finden, dass du selber sagst, es ist eine Bubble, weil ich habe vorher in der Vorbereitung auf das Interview gedacht, auch so, ja, es ist eine Bubble, das ist halt irgendwie immer alles eine Bubble. Aber es betrifft ja 50% der Bevölkerung.
Absolut.
Also eine Riesenbubble.
Total. Und dementsprechend ist es schon unterschiedlich. Also die anderen Produktarten, die sind schon Mainstream geworden. Das haben wir schon geschafft. Und das war ja unser großes Ziel, dass wir eben eine Kommunikation finden bei Uya, die eben nicht an eine Bubble catert, sondern an, ich sage immer, an die Henriette aus Castrop-Rauxel, die es hoffentlich tatsächlich gibt. Dann liebe Grüße.
Ja, ja. Grüße gehen raus an Henriette.
Grüße gehen raus. Aber ich stelle mir eigentlich bei unserer Kommunikation, bei unserer Produktentwicklung immer vor, was braucht denn die Henriette? Ja, und nicht so, was braucht die total aufgeklärte, gebildete, progressive junge Frau aus Neukölln, sondern was ist das, was Henriette braucht und wie muss ich sie eigentlich ansprechen? Weil so erreichst du wirklich weitreichende Veränderungen und nicht nur eben in der Gruppe, die sowieso schon so denkt und nur einen kleinen Anstupser braucht. Und da haben wir so oft gehört, auch dadurch, dass wir ja medial auch in größeren Formaten waren, zum Beispiel in der Zülle der Löwen oder so, wo damals 4 Millionen Leute zugeguckt haben, dass wir einfach ganz neue Diskussionen gestartet haben. Wir kriegen ganz oft Briefe, ich habe mich zum ersten Mal mit meiner Oma darüber unterhalten, wie es für sie war mit ihrer Periode. Oder wir haben zu Weihnachten, hat einer jemandem eine Uya geschenkt und dann entstand in der Familie eine Diskussion darüber oder so. Man merkt, cool, da verändert sich auch etwas in der Art und Weise, wie dieses Thema, was ja ganz normal ist, ja, dass es einfach ein bisschen weiter enttabuisiert wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, Tabus sind ja Sachen, die extrem tief sitzen. Und das Tabu der Periode, das ist ja Jahrtausende alt. Ja, also das ist ja auch in sehr vielen verschiedenen Kulturen einfach total tief verankert. Und daher ist das jetzt auch nicht etwas, wo ich dir das kurz erkläre und du dann sagst, weißt du was, Kathi, hast du recht, habe ich ab morgen nicht mehr. Sondern das ist sehr tief und daher müssen wir auch da, finde ich, eben behutsam vorgehen und Leuten auch nur sie ein bisschen an die Hand nehmen und sie behutsam eben an das Thema ranführen und so wahrscheinlich dann über einfach mehrere Jahre und wahrscheinlich doch schon noch 1, 2 Generationen schaffen, dass das Thema einfach ganz normal wird.
Wie kommuniziert ihr das, was ihr macht? Also gibt's so Wörter, die ihr gar nicht verwendet? Habt ihr eine Blacklist? Oder redet ihr, also wie kommuniziert man dieses Thema?
Haben wir eine Blacklist? Also ein Thema zum Beispiel, woran sich das, glaube ich, gut festmachen lässt, ist das ganze Thema, dass ja nicht nur Frauen menstruieren, sondern ja zum Beispiel auch Transmänner. Ja, also Menschen, die biologisch mit weiblichen Geschlechtsorganen geboren sind, die aber sich entschieden haben, als Männer zu leben, die bluten häufig sehr lange noch. Ja, und das ist natürlich so, dass daher, wenn man in der Kommunikation über Frauen spricht, wir damit eine Gruppe ausschließen, die auch menstruiert, die aber total wichtig ist. So, und da muss man jetzt in der Kommunikation sehr gut abwägen. Spreche ich nur über Menstruierende, weil da würde ich zum Beispiel auch den Transmann inkludieren, oder wähle ich eine, was für mich zum Beispiel jetzt als progressiv denkender Mensch total sinnhaft wäre, weil ich verstehe die Zusammenhänge, ich kenne mich damit aus. Oder sage ich trotzdem Frauen, weil ich weiß, dass die Henriette aus Castrop-Rauxel sich sonst einfach nicht angesprochen fühlt. Aber indem Henriette sich damit mir beschäftigt, ja, und dann vielleicht auf meiner Seite oder auf Instagram sieht, wo ich darüber spreche, in manchen Bereichen, ne, dass eben nicht nur Frauen in Anführungsstrichen menstruieren und dass auch manche Frauen, und zwar Transfrauen, nicht menstruieren und so weiter, ja. Also, aber ich biete ihr sozusagen eine Einladung reinzukommen, anstatt zu sagen, nee, ich äußere mich jetzt total politisch korrekt, sage ich jetzt mal, bis auf das letzte kleine Fitzelchen, weil das ist so richtig. Das ist zwar vielleicht mein Verständnis davon, aber wenn ich wirklich weitreichende Veränderungen und weitreichende Menschen erreichen möchte, muss ich da ein bisschen anders herangehen.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Jetzt denken wir nochmal 6 Jahre nach vorne oder wir denken noch ein bisschen weiter nach vorne. Sagen wir, wir denken 20 Jahre nach vorne. Mhm. Was hat sich getan?
Ja, hoffentlich ist es einfach so, dass wir, dass es einfach ein ganz normales Thema ist, wie Schnupfen, ich weiß es nicht. Ja, dass wenn ein Mensch, der menstruiert, sich eingeschränkt fühlt dadurch, dass er sagen kann, du, ich fühle mich heute nicht so, aber ich habe meine Tage. Oder auch es nicht sagt, wenn er es nicht will. Aber dass es total verständlich ist, dass das ein Element ist, was uns begleitet im Leben. Ja, dass ich die Produkte kriege, die ich brauche, damit ich mich wohlfühle. Damit, dass man da unverkrampft da einfach drüber sprechen kann. Auch vor allen Dingen Kinder. Die Anzahl an Frauen, die zum Beispiel eine Diagnose kriegen für Endometriose, was eine Krankheit ist, die zu sehr starken Unterleibsschmerzen führt, die haben wahrscheinlich ungefähr 10% der Frauen. Aber man weiß es nicht, weil es kaum diagnostiziert wird. Weil eine Frau, die mit Regelschmerzen eben zum Arzt oder zur Ärztin geht, einfach häufig gesagt bekommt, ja, das ist halt so, da musst du halt Ibo schmeißen und dann wird das schon. Und dass das aufhört, ja, sondern dass eben alle Themen rund um die Periode und auch die Schmerzen, die Frauen haben rund um die Periode, dass es ernst genommen wird, dass es diagnostiziert wird, dass man da einfach einen Dialog drüber ist. Und ja, wie gesagt, da muss ein Tabu für weg und einfach auch ein ganz anderes Verständnis für entstehen. Aber ich sehe schrittweise schon kommen.
Ich frage jetzt für alle Männer, die zuhören, wie gehe ich das Gespräch, wenn es mich wirklich interessiert, unter der Voraussetzung, dass es mich wirklich interessiert, wie gehe ich das Gespräch mit meiner Lebensgefährtin an? Mhm.
Also lustigerweise kriegen wir häufig auch Zuschriften von Männern, die darüber berichten, wie zum Beispiel unser Produkt ihrer Freundin hilft, die sonst sich total viele Sorgen gemacht hat über zum Beispiel Ausbluten im Bett. Ja, dass wenn sie ihre Periode hatte, dass sie so stark war, dass sie wusste, über Nacht hält der Tampon zum Beispiel nicht und dann entstehen rote Flecken und das wäre ihr super unangenehm gewesen, neben der Tatsache, dass es teuer ist, ständig neue Laken irgendwie zu kaufen, wenn man die Flecken nicht entfernt kriegt oder von der Matratze, wie auch immer. Und wie schön es ist, dass es jetzt Produkte gibt, die ihr so ein kleines bisschen mehr Sicherheit geben in manchen Bereichen. Ja? Aber wenn man in einer Beziehung ist, wo das noch nicht Thema ist, ist, glaube ich, das direkt, also das ist jetzt wirklich aus dem Bauch rausgesprochen, ne? Aber das jetzt direkt anzusprechen, vielleicht unpassend, weil vielleicht möchte die Partnerin gar nicht dazu sprechen. Aber man könnte ja, indem man das Thema unabhängig von der Partnerin einfach mal droppt, so hey, ich habe total die coole Kampagne gesehen von Dinnede oder weiß nicht, im Fernsehen habe ich die und die Nachricht gehört oder es war World Menstrual Hygiene Day. Da haben sie jetzt übrigens, ne, dass man einfach dieses Thema so ein bisschen in den Alltag reinholt und damit ihr einen Anknüpfungspunkt gibt, dass sie weiß, okay, du bist cool damit und du bist da, wenn sie doch mal was hat, wo sie darüber sprechen möchte.
Und ab jetzt gibt es zu Weihnachten keine neuen Bettlaken mehr, sondern Periodenunterwäsche.
Genau.
Nachhaltiges Produkt. Und da noch mit angeknüpft, was mache ich eigentlich, wie kann ich es als Arbeitgeber gut angehen? Also wahrscheinlich haben das gar nicht so viele auf dem Schirm. Also wieder diese 50-50, dieser Fehler beim Denken, ja. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass 50% meiner Angestellten oder unsere Angestellten wahrscheinlich einmal im Monat es nicht so super einfach haben, wie gehe ich damit richtig um? Was ist das Angebot, das ich machen kann?
Ja, nicht nur das, sondern wenn du über 4 Frauen hast, hat statistisch gesehen immer eine gerade ihre Periode.
Ah. Ja, also. Die sind ja vollzeitäquivalente 13 Leute, davon 2 nur Männer.
Ja, genau. Also bei euch menstruiert die ganze Zeit jemand. Ja, und man denkt halt nicht, man denkt nicht drüber nach, auch wenn man in so einen Raum voller Frauen geht. Kannst du abzählen. Also es ist wirklich, das ist dauerhaft da und wir verstecken es halt dauerhaft, was ja okay ist, ja. Aber das führt dazu, dass wir die Bedürfnisse, die daraus entstehen, halt so in den Hinterkopf schieben. Und ich meine, was kannst du als Arbeitgeber machen? Also ich finde, das Erste ist einfach vernünftig die Anlagen zur Verfügung stellen, die die Frau braucht, um damit umzugehen. Einen wirklichen Papierkorb auf dem Klo haben. Ja, man würde sich wundern, wie oft das nicht der Fall ist.
Ja? Ich gehe das jetzt im Kopf durch, check.
Ja, so. Dann vielleicht auch eine kleine Auswahl an Periodenprodukten, Einwegprodukten im Bad haben. Ja, ein paar Tampons, paar Binden, super. Ja, einfach weil manchmal kommt die Periode unerwartet, man hat nicht die Sachen, die man normalerweise benutzt, ist doch cool, wenn das da schon da ist. Ja. Und dann aber auch, dass wenn mal eine Kollegin einfach, man einfach das Gefühl hat, die ist heute vielleicht ein bisschen angeschlagen oder so, dass man einfach sagt, hey du, nimm dir ruhig mal irgendwie eine Stunde oder leg dich hin, wenn du willst oder nimm dir den Tag, wenn es geht. Obwohl ich der Meinung bin, das sollte man nicht nur machen, weil es die Periode gibt, sondern weil es ja neben der Periode, und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Diskussion, wir Frauen sind jetzt in dem Sinne jetzt nicht schwierigere Arbeitnehmerinnen, weil wir auch mal bluten und daher vielleicht auch ein paar Tage Krämpfe haben zum Beispiel oder andere Herausforderungen durch den Zyklus. Sondern es gibt ja ganz viele Sachen, die Menschen nicht zu Maschinen machen, die uns jeden Tag unterschiedlich performant machen. Und ich glaube, als Arbeitgeber ist der erste Schritt vorgelagert, einfach ein Verständnis dafür zu haben, dass man einfach unterschiedlich leistet jeden Tag und das Vertrauen zu haben in die eigenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, dass die auch gut darin sind einzuschätzen, ob das jetzt der Tag ist, wo sie Vollgas geben oder halt nicht. Bei einer Frau zum Beispiel ist sie ja häufig die Tage der Periode, gerade die ersten Tage und vielleicht auch ein paar Tage davor, ein bisschen eingeschränkter von ihrer Leistungsfähigkeit her, also körperlich, aber auch geistig. Dafür gibt es aber den Eisprung. Und während des Eisprungs ist die Frau hyperperformant. Ja, also noch produktiver, als man sich das vorstellen kann, super schnell, also gedanklich, da gibt es Studien zu, dass man dann auch gedanklich einfach viel flinker ist, körperlich kann sie dann auch viel mehr leisten. Also das pendelt sich sozusagen aus und auch dieser ganze Fokus auf diese Zeit, wo es halt nicht so gut funktioniert, vernachlässigt auch dieses Thema, okay, da gibt es heute diese paar Tage, das ist die Superwoman.
Wir sollten, glaube ich, vermeiden, dass alle Männer, die jetzt gerade zuhören, in Zukunft nochmal mitrechnen. Und so,
ja.
Drei Tage, drei, zwei, eins.
Ja, jetzt. Aber es gibt Frauen, also gerade Frauen, die wirklich stark von ihrem Zyklus beeinflusst sind, es ergibt total Sinn, mal in den Kalender zu gucken, wo die wichtigen Termine sind. Ja, also es gibt Frauen, die sind einfach weniger davon beeinflusst und es gibt Frauen, die sind mehr davon beeinflusst und nach ein paar Jahren weiß man, zu welcher Gruppe man da gehört. Und wenn man merkt, das haut richtig rein bei meiner Performance, in Anführungsstrichen, und ich habe zum Beispiel ein total wichtiges Vorstellungsgespräch und das liegt an Tag 1, ja, vielleicht kannst du es ja zwei Tage verschieben.
Glaubst du, dass ich finde es super spannend, du hast mich auf jeden Fall, ja, glaubst du, dass es irgendwann den Punkt gibt, wo ich als Arbeitgeber, und ich sage es ganz, ich sage es, weil ich ein Mann bin in der Situation, mit einem zusätzlich auch noch mit einem Machtgefälle, dass ich sagen kann, hey, bei der Planung deiner Termine, denk doch einfach darüber nach, wie du deine Menstruation hast. Glaubst du, dass dieser Punkt kommen wird oder wird das ein Tabuthema bleiben? Weil es ist ja schon ein harter, sehr persönlicher Übergriff.
Es ist total.
Nee, aber genau. So viel Sinn, wie es macht. Ja.
Genau, wir sind halt gerade in dieser Zwischenphase, wo es halt noch das Tabu gibt, aber man langsam erkennt, worauf man achten könnte, man aber nicht immer unbedingt weiß, wo die Frau gerade ist bei ihrer Beziehung zu dem Thema. Es gibt sicherlich manche Frauen, wenn du sowas zu ihnen sagen würdest, die sagen, das ist ja total cool, dass er das sagt und dass er mich da auch coacht in dem Thema, weil so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass ich das kann oder dass ich das darf. Eine andere würde sagen, what the fuck? Das ist hier doch mein personal space. Wo bewegst du dich denn hin? Also ich glaube, da muss man echt gucken, so wo ist man mit der Person? Hat die das Thema vielleicht schon mal selber angesprochen? Habe ich einen Safe Space kreiert, dass sie weiß, dass sie, ähnlich wie bei der Partnerschaft, ne, dass sie weiß, dass sie das ansprechen kann? Ja, habe ich zum Beispiel, weiß nicht, zum Menstrual Hygiene Day, 28.05., weil 28 Tage ist der Zyklus, 5 Tage blutet man typischerweise, also der 28.05. jeden Tag Menstrual Hygiene Day, hat man da vielleicht einfach mal was Kleines gemacht, um zu zeigen, hey, ich bin solidarisch bei dem Thema und ne, da gibt es vielleicht, was weiß ich, einen extra Kaffee für die Kollegin oder I don't know what man sich da einfallen lässt, einen kleinen Bloody Mary zum Abschluss des Tages oder so.
I don't know. Oh Gott, das sehe ich schon, wie ich hier mit dem Tablett durch die Gegend renne. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich will jetzt auch nicht groß weiter drüber reden, hier ist eure Bloody Mary.
Ja, ich glaube, da ist einfach viel Feingefühl gerade noch angesagt. Ja,
wirklich und gerade im Rahmen dieser MeToo-Debatte ist das total schwierig, weil es gibt, also ich achte wirklich noch mal mehr drauf, was ich sage, um den Leuten nicht zu nahe zu treten.
Ja, das finde ich auch richtig.
Ja, ist es auch tatsächlich. Ja. Und ich glaube, dass das bei ganz vielen Firmen einfach nicht getan wird, dass da nicht drauf geachtet wird. Also um ein ganz banales Beispiel zu geben, es steht mir nicht zu, also es ist meine persönliche Einstellung, das lässt sich sehr, glaube ich, sehr weit diskutieren, steht mir nicht zu, einer Kollegin zu sagen, schön, dass du beim Friseur warst, sieht toll aus, deine Haare. Weil das kann so oder so ankommen.
Das ist richtig.
Und deswegen, die gucken mich dann manchmal auch an, wenn sie sich selber sagen, oh, du warst beim Friseur und ich dann vorbeigehe, ja. Stillschweigen. Gar nichts.
Ja, sagen. Aber es ist sehr rücksichtsvoll von dir, weil ich gebe dir total recht, dass man da aufpassen muss. Und es ist ja immer noch so, dass die meisten Machtpositionen von Männern besetzt werden. Die meisten Unternehmen werden halt von Männern geführt. Und daher ist, glaube ich, das, was du beschreibst an deinem, sozusagen deinem Unwissen, wie du damit umgehen kannst, total, das gibt es ganz oft. Eine Möglichkeit, die mir gerade noch einfällt, ist vielleicht, dass man sich eine Frau, die sozusagen die Partnerin in Crime ist, bei dem Thema noch dazu holt, ja? Also vielleicht jemand, der bei dir auch Führungskraft ist, aber Frau, wo du halt die Person ansprechen könntest und sagen könntest, hey, dieses Thema, glaubst du, wir sollten da was machen? Fällt dir da was ein? Ja, wo man das unabhängig von ihr mal ansprechen könnte und dann gemeinsam mit ihr überlegt, wie man das angeht. So.
Nehme ich mit. Finde ich, das ist ein guter Vorschlag. Warum hast du angefangen, dich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen? Weil, also du warst vorher bei McKinsey, du warst in Beratung, wahrscheinlich hast du in relativ trockenen Tüchern gelebt. Du hättest ja auch einfach weitermachen können. Was hat dich angestachelt zu sagen, nö, lass ich hinter mir, ich mache jetzt was anderes?
Ja, also die Geschichte von mir in der Periodenunterwäsche war ja so, dass ich mit Freundinnen essen war abends und eine hatte Periodenunterwäsche in den USA entdeckt. Da gab das so, gab es das schon so 3-4 Jahre. Und sie sprach davon, Halleluja, als ob irgendwie, also sie hätte sowas Krasses entdeckt, das hätte sie ja nie gedacht. Und ich dachte, ah, interessant, darüber, also über meine Periode habe ich ja noch nie nachgedacht. Ja, also ob das jetzt, ob die jetzt gut ist oder schlecht oder schlimm oder wie auch immer, es ist wirklich immer weggedrückt worden in meinen Gedanken. So. Und auf dem Weg nach Hause habe ich dann gedacht, da weißt du was, kaufe ich mir mal, weil das hört sich ja spannend an. Und habe dann aber gemerkt, ich kann es nicht in Deutschland kaufen, weil gibt es ja nur anscheinend in den USA, habe ich dann festgestellt. Und damals England fing gerade so an. Und dann habe ich in der Nacht beschlossen, dass ich eine Firma in dem Bereich gründe. Ich war am nächsten Tag mit zwei Freundinnen spazieren, ich war gerade in meiner dritten Elternzeit. Und wir schoben da die Babys durch den Park. Und da habe ich zu den beiden gesagt, ich habe mir gestern übrigens überlegt, ich gründe eine Firma für Periodenunterwäsche. Und dann sagten die, hä, Moment, was ist das? Und dann habe ich es eben erklärt, was das ist, halt, ne, Unterwäsche, wo so eine Membran integriert ist und die nimmt das Blut auf. Und dann sagte die eine zu mir, ja, aber du kannst doch gar nicht nähen.
Die sagten also, du sitzt zu Hause an der Nähmaschine.
Ja, aber das fand ich total interessant, weil da habe ich ganz viel drüber gelernt, wie manche Leute über Unternehmertum nachdenken. Und wie eingeschränkt manche Leute sind da drin, in dem, was sie sich selber auch zutrauen würden, zu gründen zum Beispiel. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich kann ich lehnen, also werde ich auch wahrscheinlich nicht lernen, aber ja, ich finde das schon, Leute. Und das lag daran, dass ich so in der Nacht habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst und es war, ich habe erstmal gesehen, okay, das Produkt ist ja interessant und dann habe ich aber so gelesen von den Erfahrungsberichten von Frauen und ich habe gesehen, wie krass das wirklich das Leben von Frauen verändert hat, dieses Produkt. Die waren einfach so dankbar zum Teil, ja, die haben... Ja, die waren einfach so, das ist lebensverändernd für mich. Ja, und da habe ich gedacht, wie geil. Ich habe Back of the Envelope mal ausgerechnet, ist das auch ein Business Case? Also kann man damit auch Geld verdienen? Ist das eine tragfähige Firma oder kann man eine tragfähige Firma draus machen? So Pi mal Daumen. Ja, sah so aus, okay, gibt eine tragfähige Firma. Geil, Impact. Ja, total feministische Aufgabe, finde ich ja mega. Und da war ich überzeugt.
Woher kam die Selbstsicherheit, dass du schon hinkriegst?
Das wusste ich nicht.
Aber naja, irgendwas ist, irgendein Moment muss es ja gegeben haben, dass du nicht ins Zweifeln gekommen bist. Weißt du, also wenn du über Nacht beschlossen hast, du machst das, das ist eine Frage, mit der ich mich zunehmend immer mehr beschäftige. Mhm. Stell dir vor, wir würden die geheime Zutat finden, dass Menschen für sich entscheiden, mit einmal diesen Schritt aus der Sicherheit rauszugehen und selber etwas anzupacken. Was war es bei dir?
Ehrlicherweise eine sehr privilegierte Situation.
Das ist eine ehrliche Antwort.
Ja. Danke. Also, weißt du, ich hatte da ja schon 12 Jahre bei McKinsey gearbeitet. Das heißt, ich hatte Rücklagen, finanzielle Rücklagen. Ich wusste, ich kann mir das leisten, in Anführungsstrichen. Ich kam aus einem Haushalt, wo zwei Leute Geld verdienen. Ich wusste, mein Mann kann uns auch eine Zeit lang durchfüttern. Ich hatte zumindest diese finanzielle Sorge hatte ich nicht. Und die ist, glaube ich, erstmal eine, die bei total vielen Leuten präsent ist und berechtigterweise so. Die hatte ich nicht. Was man dann noch sagen könnte, wo ich Angst vor hätte haben können, ist ja vom Scheitern sozusagen. Man verlässt so einen sicheren Hafen und geht so ein Abenteuer an, wo man nicht weiß, ob es klappt oder nicht. Und da war mir relativ klar, alles, was ich lerne, wenn ich das mache, macht mich zu einer so viel besseren, nicht nur Unternehmerin, sondern Managerin war ich ja damals so, als ich vorher bin. Weil ich habe als Beraterin, ja, oder auch wenn ich im Konzern angestellt gewesen wäre, da hat man ja nie diese ganzheitliche Verantwortung und man durchdringt auch nicht, wie eine Firma funktioniert von A bis Z. So, geht gar nicht, weil man ist automatisch in der Marketingabteilung, Produktionsabteilung, Operationsabteilung, wie auch immer. Und das dachte ich, das ist doch cool, wenn ich das mal mache, ein Jahr lang. Also ich habe mir ein Jahr gegeben erstmal, ich habe gesagt, ich mache das ein Jahr und wenn ich nach einem Jahr sehe, das kann sozusagen genug Geld einbringen, dass ich meinen Beitrag leiste zu unserem Lebensunterhalt, ist es super und wenn nicht, dann höre ich halt auf und mache dann halt irgendwas Nächstes, so. Und ja, genau, ich glaube, es war einfach diese Lust, da das zu lernen, also ein Jahr lang wirklich zu lernen, wie eine Firma funktioniert, wie man sowas aufbaut. Und die Selbstsicherheit, und die hat mich ehrlicherweise schon vorher sehr geprägt, auch bei der Zeit bei McKinsey, dass das, was ich jetzt tue, beruflich nicht über mein Glück bestimmt. Sondern, dass wenn mal ein Job nicht so ist, wie ich denke, dass mir das Spaß macht, dass ich dann auch immer einfach gehen kann, weil ich werde schon irgendwas anderes finden.
Bin ich mir nicht sicher, ob viele Leute genau diese Selbstsicherheit
ja, voll. Spüren. Das, und genau das erlebe ich immer wieder in Gesprächen. Und ich kann es auch verstehen.
Was wirfst du den Leuten dann zu, wenn du das spürst?
Ich glaube, man muss einfach auch mal, oder man kann versuchen, rational darüber nachzudenken, in was für einer Situation man eigentlich ist. Also wir befinden uns ja immer noch in einem Arbeitsmarkt, wo alle händeringend nach Talenten suchen. Und das wird auch die nächsten Jahrzehnte so bleiben. Und vor allen Dingen, wenn man gut ausgebildet ist, da braucht man eigentlich keine Angst haben, keinen guten Job zu finden. Und einfach es kann sein, dass man eine Zeit lang unsicher ist, was der nächste sein wird. Und es kann sein, dass man vielleicht ein, zwei Monate lang keinen hat. Aber wenn man damit umgehen kann oder so viele Rücklagen hat, dass man das machen könnte, wäre ich in vielen Bereichen viel bullischer. Ja, einfach sich trauen zu sagen, ich versuche den Job, den ich jetzt habe, so zu machen, wie ich denke, dass er gut geht und wie er mir Spaß macht und wie er mir Bock bringt, weil wenn das dann doch nicht passt, weil die dann mit mir nicht zufrieden sind oder ich gewisse Ziele nicht erreiche, dann mache ich halt den nächsten.
Ja, ist voll gut, wenn man diese Selbstsicherheit hat.
Ja.
Weißt du, was mir geholfen hat? Mhm. Ich bin irgendwann, und das hat leider viel zu lange gedauert, bin ich drauf gekommen, es wird nie so gut, wie man denkt, aber auch nie so schlecht.
Das ist auch so wahr.
Das ist was, was mir total geholfen hat.
Das ist so wahr.
Es pegelt sich immer irgendwo in der Mitte ein. Und das ist diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, ich glaube, jeder kennt das, ja, dass man nachts im Bett liegt und denkt, verdammt, was habe ich nur angestellt? Ey, das kann ja nur schief gehen. Und dann malst du dir alle schlimmen Szenarien aus und am nächsten Morgen stehst du auf und genau das Gegenteil, dann malst du dir das Beste aus. Und in der Regel ist es so.
Irgendwo dazwischen.
Und es wird nur halb so schlecht, wie man denkt. Ja. Das hilft mir echt.
Aber das führt auch, finde ich, zu einem weiteren interessanten Punkt. So, wie wichtig muss denn unser Job in unserem Leben sein? Ja? Und so, ich erlebe ganz häufig, gerade bei jungen Leuten, häufig diese Vorstellung, alles muss super sein, ja. Ich muss total die Erfüllung in meinem Job finden. Ich muss irgendwie die perfekte Beziehung haben, wo wir Paartherapie machen bis zum geht nicht mehr. Ich muss auch noch, weißt du, sportlich und keine Ahnung, alles muss super, super, super sein. Und ja, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, es ist immer total gesund zu verstehen. Man hat 24 Stunden so pro Tag, so und man sollte versuchen zu überlegen, wie würde ich die eigentlich ganz gerne aufteilen. Und dann realistisch zu sein da drin, wie kriege ich denn hin, das zu machen, die Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Und vielleicht ist es dann auch so, dass der Job einfach ein 9-to-5 ist, der einfach Geld reinbringt. Wo ich nette Kollegen habe, aber eine klare Aufgabe, wo ich weiß, das stresst mich nicht zu arg, aber ich kann damit dann irgendwelche Sachen finanzieren, die ich gerne habe. Habe dadurch Zeit für ein Hobby, was mir wichtig ist, für ein Ehrenamt, für politisches Engagement, was auch immer mich wirklich antreibt. Ja, also es muss auch nicht immer der Job sein.
Jetzt würde ich das ja, ich habe mir gerade eben eine Brücke überlegt, wie ich das zu deinem anderen Thema, sagst du mal, wie spricht man es richtig raus?
Longevity,
okay. Noch was gelernt. Wie optimierst du denn deinen Tag? Also du hast gesagt, wir müssen alle damit umgehen, dass wir nur 24 Stunden haben.
Voll.
Und wenn ich mir so angucke, was du so machst, hast du mehr als 24 Stunden. Wie kriegst du das da alles rein?
Ja, der Tag ist hart optimiert, damit das alles in die 24 passt. Muss man ehrlicherweise
inwiefern sagen. Optimiert?
Ja, also ich habe ganz klare Prioritäten. Und es gibt ganz viele Sachen, die mache ich wirklich einfach nicht. Und das ist zum Beispiel mein Zuhause super sauber halten. Aufräumen. Ja, also.
Ich lache deswegen, weil ich an unser Zuhause denke.
Yeah. Ja, also und das ist halt gerade auch in dieser Instagram-Welt und in der bewege ich mich ja auch, sieht man ja häufig Wohnungen, die sehen einfach immer komplett geleckt aus. Die ganze Zeit sehen die total perfekt aus. Und ganz ehrlich, so sieht es bei mir nicht aus und so wird es auch nie bei mir aussehen. And that's a fact. Ja, also ich gucke, dass wir da gut durchkommen. Wir haben zum Glück sehr früh habe ich angefangen, einen Teil meines Gehalts auszugeben für Unterstützung im Haushalt. Schon als ich alleine noch gelebt habe, weil ich weiß, das ist nicht was, was ich gut kann. Und das ist was, wo ich gerne andere Leute dafür bezahle, dass sie das gut machen. Und ich bezahle die auch gut und ich stelle die auch an. Und das ist einfach ein Austausch, wo ich froh bin, dass sie mir etwas abnehmen, was ich nicht gut kann und was mir auch null Freude bringt. So. Und dafür gibt es andere Sachen, da gibt es halt kein sich bewegen. Und das ist zum Beispiel beim Thema eine Mahlzeit am Tag mit der Familie zusammen. Jeden Tag, das ist heilig. Und mittlerweile halt meine Sporteinheiten. Da gibt es auch keine Frage, ob die reinpassen oder nicht.
Wie oft, wie lange?
Jeden Tag mindestens eine Stunde.
Okay, gut.
Ja. Mhm. Es war ein Weg dahin. Es war ein langer Weg, aber wenn du mich fragst, so ist es heute. Ja. Und was ich aber zum Beispiel wirklich gar nicht mache, ist einfach nur, weiß nicht, Netflixen. Ja, oder einfach mal abhängen.
Was machst du denn stattdessen? Also wobei entspannst du?
Ich entspanne relativ wenig. Ich bin zum Glück jemand, dessen Körper das auch total gut mitmacht. Ja, da muss man echt, da sind Leute super unterschiedlich. Ja, da habe ich einfach ein gutes Los gezogen, also für meine Art von Leben ein gutes Los gezogen. Ich entspanne, ja, wenn ich, also für mich ist das toll, ich gehe jeden Tag spazieren bei uns im Park und da einfach so Gedanken fließen zu lassen. Ja, oder Gedanken zu Ende zu denken. Und ja, also das ist für mich das Größte, wenn ich Gedanken zu Ende denken darf. Wenn ich nicht so busy bin, dass der Gedanke aufhören muss. Und da Zeit für zu haben. Und das ist manchmal so, dass ich die unter der Woche nicht finde, dann hole ich es halt am Wochenende. Und manchmal ist es so, dass ich es am Wochenende auch nicht finde. Dann gucke ich, dass ich regelmäßig irgendwie mal wegkomme und da dann Gedanken zu Ende denken darf.
Wann stehst du morgens auf?
Ach, es geht 6.30 Uhr.
Oh, das ist okay. Und wann gehst du ins Bett?
10.
Eisern?
Eisern.
Okay, kann ich mir ein Beispiel dran nehmen? Ich habe eine sehr persönliche Frage, vielleicht kannst du mir da aus einem Dilemma raushelfen, ja?
Ich versuch's.
Also, ich bin vor anderthalb Jahren bin ich einen Ultramarathon gelaufen, 62 Kilometer.
Mega.
Ich habe mich 2 Jahre lang dahin trainiert und danach aus unterschiedlichen Gründen bin ich faul geworden. Mit dem Ergebnis, dass ich ungelogen inzwischen 13 Kilo seitdem zugenommen habe. Und ich merke, dass in mir keimt das auf, mich wieder zu bewegen. Aber mir fehlt dieser letzte Anstoß. Und ich würde da jetzt eine globalere Frage draus machen. Aber an meinem persönlichen Beispiel. Wie, wenn ich schon registriere, dass ich es machen sollte, wo hole ich den letzten Schwung her?
Also ganz am vorne angefangen wäre die Frage, what's your why? Also warum willst du denn fit sein?
Ach so, und dafür gibt es einen ernsthaften Grund. Ich würde ganz gerne so alt werden, dass ich meine Kinder aufwachsen sehe und darüber hinaus auch noch meine Enkel.
Voll.
Das hat damals auch gereicht. Ja. Das reicht heute nicht mehr als Grund.
Interessant.
Und es war damals ein echter Beweggrund.
Ja, natürlich. Aber glaubst du wirklich, dass es nicht mehr reicht? Weil das glaube ich nicht. Ich glaube, es reicht schon. Ich glaube, du lässt den Gedanken nicht zu, was es heißt, wenn du weiter so machst, wie du jetzt mit dir umgehst, was das bedeutet. Also bei mir war der große Hebel ja tatsächlich Corona. Ich habe ja sehr, sehr ungesund ist jetzt wirklich falsch gesagt, weil ich habe immer einigermaßen ausgewogen gegessen und so, also ich weiß nicht, krass ungesund oder so, aber ich habe 25 Kilo mehr Fettmasse gehabt als heute, also schon ordentlich, wenn du dir das in Milchkartons überlegst, sind das einige Milchkartons.
13.
Ja, also das waren schon einige Milchkartons und bei mir war der große Hebel während Corona, als die ersten Studien rauskamen, die gesagt haben, was Risikogruppen sind. Wir saßen alle zu Hause im Lockdown und da kamen so raus, alte Leute, okay, bin ich alt, check, übergewichtige Leute. Und da habe ich wirklich gedacht, weißt du was, alles, was so, woran, wenn man denkt ans Versterben, denkt man ja häufig so ans Alt und theoretisch kann man ja bis dahin noch ganz viel ändern und dann gibt es auch ganz viel Forschung bis dahin und so. Aber dieser Gedanke, nee, da ist so eine Krankheit, die ist gerade da und die könnte mich, ohne dass ich irgendwas falsch mache oder sowas, könnte die mich einfach erwischen und vielleicht sterbe ich daran. Und zwar, weil ich nicht auf mich aufgepasst habe. Und der Gedanke ist bei mir so krass reingegangen, weil ich gedacht habe, was passiert da mit meinen Babys, ne? Dann sind die ohne Mama da und es gab, und ich hatte dieses Gefühl so, was kann ich denn dagegen tun, weil diese Krankheit ist einfach da und ich bin so so machtlos fühlte ich mich. Da habe ich gedacht, okay, nee, das Einzige, was du machen kannst, ist, du kriegst jetzt deinen Scheiß einfach in den Griff. Du bist doch sonst auch in der Lage, also ich rede jetzt mit mir selbst und nicht mit dir, du bist doch sonst auch in der Lage, alles selbstbestimmt zu machen. Du entscheidest doch über alles, was du tust. Du bist doch Unternehmerin, weißt du, du bist doch Chefin. Warum, um Gottes Willen, kriegst du nicht jetzt diesen Kram jetzt einfach auch mal gefixt? So, und da habe ich gesagt, okay, und dann muss ich diesen Kram jetzt halt auch fixen. Und dann habe ich angefangen, das war 6. November 2020, habe angefangen, Sport zu machen, habe seitdem jeden Tag Sport gemacht.
Unglaublich. Ich gehe jetzt gleich rüber und ziehe mir meine Turnschuhe an, dann gehe
ich
laufen.
Nee, ich glaube, es ist wirklich ganz wie dieses What's Your Why. Und ich glaube auch, das Erkenntnis, wenn es jetzt um deine Langlebigkeit geht. Also Longevity, da geht es nicht nur darum, dass wir alt werden, sondern es geht darum, dass wir gesund alt werden. Ja, ist also der Unterschied zwischen der Lifespan, der Lebensdauer, und der Healthspan, der Gesundheitsdauer. Und der durchschnittliche deutsche Mensch heutzutage verbringt über die letzten 10 Jahre des Lebens mit mehreren chronischen Krankheiten. Und das ist auch das Bild, was wir vom Althaben haben.
Menschen beim Arzt, die sich ein Medikament nach dem anderen verschreiben lassen.
Voll.
Die Treppen nicht mehr hochkommen. Die eingeschränkt
sind. Es ist so. Und du kannst das verhindern. Weil wenn du dir anguckst, was sind die Faktoren, die bestimmen, ob du diese letzten 10 Jahre so verbringst und wann die sind und so weiter, das liegt so über 50% an deinem Lifestyle. Es sind so 20-30% sind genetisch, da kannst du nichts dran machen, das ist das Los, was dir zugeteilt wurde, ja. Dann gibt es so 20-30%, die hängen davon ab, wie deine Umwelt ist. Also Großstadt oder nicht, was für ein Klima.
Drei Kinder oder keine drei Kinder.
Genau, was für ein Gesundheitssystem und so. Also das sind so Faktoren, da werden einige Sachen bei dir positiv, andere vielleicht nicht so oder so. Aber das ist halt so, an den Sachen können wir nicht besonders viel ändern, die sind recht fest. Aber über 50%, knapp über 50% liegen nur daran, was du machst. Was du isst, wann du es isst, wie du dich bewegst, wie du schläfst, was für Beziehungen du pflegst. Ja, und ich glaube zum Beispiel, also wie ich dich einschätze, ich glaube zum Beispiel bei der ganzen Beziehungspflege, glaube ich, bist du wahrscheinlich außergewöhnlich gut im Vergleich zu anderen Leuten und holst total viel Kraft und Freude aus besonderen Begegnungen mit Menschen. Ich glaube, da hast du wahrscheinlich was, da bist du longevity-mäßig super unterwegs. Und dann hast du aber die anderen Buckets.
Dass wenn ich mich mit den Leuten treffe, ich hinterher immer tagelang Kater habe. Meinst du das?
Ich meine das.
Ja, ist ein Punkt.
Hast ich meine Punkt das. Gemacht. Und es geht auch gar nicht, genau, und ich glaube, was, glaube ich, auch hilft, also dieses so What's Your Why und dieses Wissen, dass du selber so viel in der Hand hast. Also dein Handeln heute bestimmt das. Und zwar es bestimmt nicht nur das, sondern du wirst tatsächlich, wenn du anfängst so zu leben, dass es Longevity träglich ist, wirst du auch im Heute so viel mehr Energie haben. Ja, es ist nicht nur etwas, was du tust, um potenziell am Ende noch ein paar Jahre mehr zu haben, sondern das sind Sachen, du wirst eben jetzt dich einfach so viel besser fühlen. Und das ist einfach unbezahlbar, weil du ziehst da einfach eine Kraft raus, die auch wenn du in 5 Jahren vom Bus überfahren wirst, was wir alle nicht hoffen, hat sich trotzdem voll gelohnt.
Oh Gott, bitte.
Ja.
Dann hat sich's gelohnt für das Hier und Jetzt.
Ja.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, ich ziehe mir heute noch die Laufschuhe an. Wahrscheinlich war das der Anstoß, den ich gebraucht habe. Machst du heute noch Sport oder hast du schon?
Ich habe schon.
Ich muss das jetzt irgendwie für mich noch zu einem guten Ende.
Ja, und Baby Steps. Ne? Also es sind, wenn du dir anguckst, wenn ich dir jetzt das Protokoll aufsagen würde über mehrere Stunden, wie ich heute lebe, würdest du denken, holy, wie soll ich denn da hinkommen? Und das ist natürlich die komplette Überforderung. Ja, also ich glaube, man muss auch echt gucken, was ist der Bereich, wo ich Bock habe anzufangen? Und vielleicht ist bei dir Sport. Und wie kriegst du es hin, dass du mit dir selber ein Commitment triffst, was du realistisch und lieber am Anfang zu wenig als zu viel einfach mal anfängst, sodass es wird wie Zähne putzen. Ja, dass es so selbstverständlich für dich ist, dass du jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, I don't know what it is, 15 Minuten, 20 Minuten, was auch immer, wozu du dich jetzt heute committen kannst. Ja, dass du einfach damit anfängst. Und dass es aber so wenig ist, dass es, wie gesagt, so wie Zähne putzen, dass es irgendwann einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass das du bist. Du bist der Typ, der immer mittags 20 Minuten lang um Block läuft.
Okay, dann ist das heute für alle, die zuhören und für mich der erste Tag vom Rest unseres Lebens. Danke für die viele Motivation. Danke für deine Geschichte. Danke für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality mit freundlicher Unterstützung von Makiko.